Hallo und herzlich willkommen zum Slow Business Podcast, wo Achtsamkeit auf Strategie trifft. Wenn du dir eine nachhaltige, profitable Selbstständigkeit aufbauen möchtest, ohne dabei auszubrennen, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Karin Graf Kaplaner, ich bin Slow Business Mentorin, Unternehmensberaterin und systemische wertorientierte Coachin. Seit meinem Burnout weiß ich, was Druck und Hustle mit mir und meinem Business anrichten. Long story short, es geht auch anders. Im Podcast teile ich mit dir meine persönlichen Erfahrungen, wirtschaftliche Skills und erprobte Strategien mit dem Ziel, dass du gut von deinem Business leben kannst. Das geht nämlich ganz ohne schneller, höher, weiter und sogar im Einklang mit deinen Bedürfnissen und deinen Werten. Heute ist im Slow Business Podcast Alexandra Polunin zu Gast. Sie ist Kommunikationsberaterin und unterstützt Selbstständige dabei, in ihrem Marketing unabhängig von Social Media zu werden oder ganz auszusteigen. Heute spreche ich mit Alex aber weniger über ihre Rolle als Kommunikationsberaterin, sondern ich spreche mit ihr als Autorin. Von Texten und Büchern über Social-Media-Kritik, Marketing-Ethik und Feminismus. Mit ihrem Buch She Works Hard for No Money legt sie eine feministische Kritik an Social Media vor und zeigt, warum viele Frauen dort Tag für Tag unbezahlte Arbeit leisten, indem sie Content erstellen, sich selbst optimieren oder beispielsweise ihre Emotionen managen. Alex weiß, wovon sie spricht, denn sie war mal Social-Media-Beraterin und sie war mittendrin im berühmt-berüchtigten Social-Media-Hamsterrad. Mit ihrem eigenen Pinterest-Account hatte sie tausende Followerinnen und mehrere Millionen Aufrufe im Monat. Und irgendwann, ich zitiere, hatte sie einfach keine Energie mehr für den Scheiß. Warum uns Social Media so viel Energie kostet und eigentlich auch so wenig bringt und warum das nicht ein individuelles Problem ist, also warum es nicht an dir liegt, sondern warum wir strukturell auf dieses ganze Thema und diese Belastungen schauen dürfen, darum geht's heute. Allerdings möchte ich auch einen Disclaimer aussprechen. Ich behaupte, dass wenn du diese Podcast-Folge hörst und dann auch das Buch von Alex liest, sich deine Sichtweise auf Social Media für immer verändern könnte. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Liebe Alex, ich freue mich so sehr, dass du heute im Slow Business Podcast bist.
Hallo Karin, vielen Dank.
Bevor wir in das Thema heute einsteigen, was ich finde, dass ein sehr, sehr spezielles Thema ist, magst du vielleicht einmal den Hörerinnen erzählen, wer du bist, was du machst und wie es dazu gekommen ist, dieses Buch zu schreiben, über das wir heute auch sprechen werden?
Ja, voll gerne. Mein Name ist Alex Polunin und ich glaube, der Fakt, den man vielleicht in diesem Zusammenhang wissen sollte, ist, dass ich vor 5 Jahren meine Social-Media-Konten gelöscht habe, beziehungsweise da einfach raus bin, als Social-Media-Beraterin. Das heißt, als private Nutzerin wäre das ja das eine, dann kann man ja gerne von TikTok weggehen, wenn man das alles nicht mehr will, aber das war tatsächlich mein Job, auf Social Media zu sein, zu Pinterest zu beraten, und ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht gut tut und ich da weg musste, um meine Gesundheit zu schützen. Und das hat eine Menge Dinge in Gang gesetzt. Ich habe angefangen, Menschen zu beraten, die ebenfalls keinen Bock mehr auf Social Media haben. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben, denn Ich meine, auf einmal habe ich 2 Stunden mehr Zeit pro Tag. Das muss man natürlich ausnutzen. Und das Buch, um das es ja heute gehen soll, das heißt She Works Hard for No Money, weil mich eben interessiert, nicht nur, dass Social Media uns individuell nicht gut tut, sondern dass das Ganze einfach System hat. Das ist einfach eine männergemachte Domäne. Es ist ganz, ganz viel unbezahlte Arbeit für die NutzerInnen. Und das ist ein Geschäftsmodell, das wenige Männer immer reicher macht, während wir irgendwie alle an Social Media leiden. Und so ist es zum Buch gekommen.
Wow, jetzt hast du das gleich sehr, sehr krass auf den Punkt gebracht. an die Hörerinnen, das war jetzt ein wirklich krasses Bild, das Alex hier gezeichnet hat. Ich kann dem aber sehr zustimmen. Und ich muss sagen, ich durfte ja auch schon ein bisschen in ein Buch reinlesen. Und ich habe es sehr spannend gefunden, dass du endlich für das, was mich auch die letzten Jahre sehr beschäftigt hat, Worte gefunden hast. Und ich danke dir jetzt schon für diesen Mut, dieses Buch zu schreiben und dich da auf dieses Thema einzulassen, weil ja, das mag vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen ja, überzeichnet wirken, aber ich bin schon gespannt, wie sich heute auch unser Gespräch entwickeln wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, auch wirklich eine Grundlage hat, dass wir darüber reden müssen. Du hast gesagt, du musstest deine Gesundheit schützen. Was war da der Hintergrund?
Ich habe einfach gemerkt, dass mir soziale Medien überhaupt nicht gut taten. Das war damals 2020, Corona, Lockdowns, alle Menschen treten am Rad gefühlt und das hat sich halt auf Social Media gezeigt. Ich konnte den Ton nicht mehr ertragen, der war zu rau. Aber auch die ganzen Jahre davor, also ich war ja schon jahrelang auf Social Media, dieses Vergleichen, diese ganzen Dinge, die da so in Gang gesetzt werden, dass sich nicht gut genug fühlen. Das habe ich alles sehr, sehr intensiv gespürt. Also man sagt ja immer, dass es so jugendliche Mädchen oft drunter leiden, aber ich habe auch als erwachsene Frau sehr darunter gelitten und ich habe die ganze Zeit versucht, das an meinem individuellen Verhalten irgendwie, mit meinem individuellen Verhalten zu lösen. Also das kriegt man ja immer gesagt und das habe ich auch so versucht zu sagen, hey, dann mach doch das, mach doch das Ganze achtsamer, dann mach das doch weniger, dann deinstallier doch die App zum Wochenende, dann mach doch ein Digital Detox. Habe ich alles versucht. Nur jedes Mal, wenn ich da wieder war, ging das Ganze einfach von vorne los. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich wirklich ernsthaft krank werde, wenn ich da noch länger abhänge. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, ich habe einfach nur das für mich so sehr, sehr gespürt und habe dann einfach die Entscheidung erstmal getroffen für meine Gesundheit und das ganze Berufliche. Da habe ich einfach so das Vertrauen gehabt, dass sich das fügen wird, wenn ich jetzt erstmal gucke, dass es mir wieder besser geht.
Ja, und das war ja eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo du eine wirklich intensive Social Media Vergangenheit hattest. Du hast ja auch das Berufliche jetzt angesprochen. Das heißt, She Works Hard for No Money, also der Titel deines Buches, war ja Alltag für dich, oder?
Ich glaube, das ist Alltag für ganz viele Leute. Also wir denken, wir machen das ja alles für uns, um uns selbst zu verwirklichen, um Leute auf uns aufmerksam zu machen, um vielleicht neue Kundschaft zu finden. Das ist ja das, was wir von allen Seiten immer hören. Nur ich musste für mich damals feststellen, dass diese ganzen Versprechen für mich tatsächlich sich nicht so erfüllt haben. Also mein Alltag war eher so, dass ich die ganze Zeit irgendwas gemacht habe, immer versucht habe, mich in irgendwas zu verbessern, weil das einfach nicht meinen natürlichen Stärken alles entsprochen hat. Also sei es Videos drehen, Videos schneiden, irgendwelche Trends umsetzen, so das bin einfach nicht ich. Das wollte ich nie, habe es aber mich immer dazu gezwungen. Das hat mir einfach nie wirklich Erfolge gebracht. Also ja, vielleicht 1, 2 Leute kamen immer mal zu mir über Instagram, aber 80, 90% habe ich immer durch meinen Newsletter zum Beispiel bekommen, der Zusammenarbeit. Die haben mich angeschrieben, weil sie meine Website gefunden haben, weil sie meinen damals noch Blog gelesen haben. Jetzt sind ja alle eher so in Richtung Podcast gegangen. Das waren so die Quellen für mich. Aber Die meiste Zeit habe ich tatsächlich darauf verwendet, in Canva Karussellposts zu erstellen und irgendwelche Videos zu drehen und Stories zu machen und mir Zitate aus den Fingern zu saugen und irgendwelche hübschen Grafiken zu erstellen und mit dem Content von anderen zu interagieren und Kommentare zu beantworten und vielleicht meine Gefühle zu verarbeiten, die ich aufgrund irgendwelcher fieser Kommentare hatte. Also das sind ja Dinge, das ist Alltag für die meisten Selbstständigen und das ist so, so, so viel Zeit und wenn man allein schon, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden auf Social Media abhängt und dann noch überlegt, hey, da kommt ja vielleicht noch, was ich gerade angesprochen habe, sowas wie Emotionsarbeit dazu. Da kommt vielleicht noch der ganze Mental Load dazu. Also, dass ich permanent meinen Alltag drauf abklopfe. Was kann ich denn nun in eine Story packen und so? Das ist so, 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 so viel Zeit. Und sogar, wenn mir das alles Spaß machen würde, sogar, wenn mir das wirklich auch was bringen würde, ändert das einfach nichts an der Tatsache, dass ich damit ja, Plattformbetreibern helfe, ihr Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Für lau. Die bezahlen mich nicht dafür, dass ich das mache. Ja, also wir müssen uns nur vorstellen, wenn von heute auf morgen wir alle aufhören würden, Katzenbilder zu posten oder zu konsumieren oder gar nicht mehr da wären, die hätten kein Geschäftsmodell mehr. Die hätten keine Plattform mehr, weil das funktioniert nur, weil Menschen wie du und ich da halt sind oder waren und die ganze Zeit dort Content erstellen oder mit Content interagieren.
Ja, ich sehe das auch immer wieder in meinen Business Mentorings. Das ist so ein geflügeltes Wort, das ich immer wieder verwende oder eine Phrase, dass sich Frauen regelrecht ins Burnout posten, weil das ja auch immer wieder suggeriert wird, wenn es für dich nicht funktioniert, dann machst du was falsch. Dann musst du an dir arbeiten. Dann musst du besseren Content machen, zu einer anderen Uhrzeit posten, besseres Storytelling betreiben. Also, das heißt, es geht ja immer darum, dass wir etwas nicht können oder dass wir in etwas nicht so gut sind, wie wir sein sollten. Und deshalb funktioniert das Ganze nicht. Dass da aber eben ein perfider Algorithmus im Hintergrund ist, der ja genau das möchte, du hast es jetzt vorher angesprochen, dass immer mehr Menschen immer mehr Content produzieren und das eben kostenlos, das vergisst man dann oft.
Das vergisst man und man vergisst, glaube ich, auch, dass es auch so ein Argument ist oder so eine Taktik ist von Leuten, die Macht haben, zu sagen, es liegt an deinem individuellen Verhalten, dass es so ist und nicht an den Strukturen. Und das sehen wir ja auch in allen anderen Debatten in der Gesellschaft. Sobald irgendwas das Problem ist, geht es immer darum, ach, du bemühst dich nicht genug, du machst das und das nicht genug, du stehst nicht früh genug auf. Aber dass es Strukturen gibt in der Gesellschaft, die verhindern, dass, ich weiß nicht, Alleinerziehende oder Menschen mit Migrationsgeschichte vielleicht dieselben Chancen haben wie andere. Das wird dann oft unter den Tisch gekehrt. Und ich glaube, wenn wir Social Media aus einer feministischen Perspektive betrachten, dann müssen wir genau das machen. Also weg von dieser individuellen Perspektive. Also was mache ich und warum mache ich das jetzt irgendwie möglicherweise falsch? Und hin zu dieser strukturellen Perspektive. Also was sind das eigentlich für Strukturen und wer profitiert eigentlich davon, dass uns das immer wieder so eingeredet wird? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Shift, den wir brauchen.
Wie kann denn dieser Shift gelingen? Also wie schaust denn du zum Beispiel in deinem Buch strukturell auf das Ganze drauf?
Also mich massiv beeinflusst oder inspiriert hat ein Buch von Franziska Schutzbach. Das ist eine Soziologin und Autorin, die hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Die Erschöpfung der Frauen. Und sie hat einen ganz banalen Satz gesagt, dass Erschöpfung politisch ist und dass generell Emotionen politisch sind. Ich glaube, wir neigen halt sehr häufig dazu zu denken, das ist nur mein individuelles Problem. Ich bin vielleicht abends so müde, dass ich gar nichts mehr machen kann. Ja, habe ich halt irgendwas falsch gemacht. Ja, habe ich mich wieder zu wenig bewegt oder habe ich irgendwie Gluten gegessen oder irgendwas. Und ich glaube, der erste Schritt ist immer zu, sich das immer im Hinterkopf zu behalten, dass egal wie ich mich fühle, es gibt immer auch eine politische Komponente dahinter. Das bedeutet, wenn ich merke, dass mich Social Media ausbrennt oder dass ich wütend werde, weil es gibt ja auch sowas wie Ragebait zum Beispiel inzwischen, oder dass ich sowas wie Hass vielleicht sogar empfinde oder traurig bin oder depressiv werde, all das würde ich halt immer gleich in so einen politischen Zusammenhang betten und nicht bei sich selbst belassen und erst recht sich nicht selbst die Schuld zu geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, also ich merke gerade, wenn es darum geht, zum Beispiel auf Instagram ja, mehr Follower zu kriegen oder über Instagram Kundinnen zu gewinnen und so weiter, da funktioniert das mit der Schuld total gut, ja. Und eben, da geht es dann nicht darum, ist das ganze Ding vielleicht so gebaut, dass das gar nicht funktionieren kann, damit ich mehr Zeit dort verbringe und mehr da reinbuttere. Ich muss sagen, ich kann das ja auch deshalb so gut nachvollziehen, was du erzählst und was du schreibst, weil ich genau in dieser Denke ja auch drinnen war. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob du diese Ära noch kennst, aber es gab diese Ära, in der du nur, wenn du 10.000 Follower hattest, den Link bekommen
Ja,
hast, um
in der
dann,
Story.
genau, in der
Ja.
Story, um externe Links zu posten. Ich weiß nicht, ob ihr euch, die jetzt dazu hört, da noch dran erinnern könnt. Und ich sag dir was, ich war besessen davon. Ich habe mir gedacht, wenn ich diese 10.000 Follower habe, dann kann ich diesen Link setzen und dann wird sich alles verändern, weil dann kann ich plötzlich direkt auf meine Blogposts, damals war ich noch im Blogger-Business, auf meine Blogposts und auf meine Kooperationen und so weiter setzen. Und das hat mich so angetrieben, diese 10.000 Follower zu erreichen. Und gleichzeitig hat es mir aber so ausgebrannt, weil das eben nicht so ist, selbst wenn man dann alle Strategien der Welt befolgt, dass das von selbst geht, sondern das ist genau mit dieser harten, unbezahlten Arbeit verbunden. Und ja, ich kann nur sagen, gratuliere Mark Zuckerberg und Instagram, ihr habt mich da genau am richtigen Fuß erwischt. Diese 10.000 Follower, die waren damals alles für mich, ja, weil ich gedacht habe, und dann dreht sich das, ja, und dann ist plötzlich alles anders.
Ich finde, das ist gerade, wenn ich dir so zuhöre, so ein gutes Beispiel dafür, dass Social Media im Grunde so ein wahr gewordener American Dream ist. Also wir alle denken, wenn wir uns nur noch so ein bisschen bemühen, wenn wir nur noch XY machen, dann haben wir es geschafft und dann passiert irgendwas ganz Tolles. Und ich glaube, dass sie halt genau dieses Gefühl brauchen, damit wir das überhaupt alles freiwillig und unbezahlt machen. Weil ich meine, wer würde denn unbezahlt Content erstellen, wenn wir nicht denken würden, da springt irgendwas für uns raus? Also zum Beispiel, wir können uns selbst verwirklichen, wir können Kundschaft finden. Oder am Anfang hat Mark Zuckerberg ja auch noch sowas gesagt wie Connect the World. Also er dachte, dass er die Leute verbindet. Dabei gibt es jetzt mittlerweile auch Studien, die sagen, hey, die Gen Z ist super einsam. Also gerade Einsamkeitsgefühle sind total gestiegen in der Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die halt so durch Social Media dominiert wird. Also auch das stimmt alles überhaupt nicht. Aber sie brauchen diese Argumente, damit Menschen eben Tag für Tag immer wieder dahin gehen und diesen Content erstellen oder zumindest mit Content interagieren. Weil ich glaube, auch das ist ganz wichtig zu verstehen. Sogar wenn ich das Ganze passiv nutze, also wenn ich einfach nur in meinem Feed gucke, was gibt's denn da Neues und einfach nur scrolle, sogar das ist ja gut für Mark Zuckerberg, weil er dadurch ja auch Daten schon kriegt, weil er genau misst, aha, die bleibt jetzt irgendwie 30 Sekunden an dem Post hängen, aber 3 Minuten an dem Post, warum, was ist da? Auch das bringt denen alles was. Das heißt, wir können im Grunde auf Social Media nicht Datenlieferantin sein. Wir liefern immer Daten und wir sind immer die Quellen für diesen Rohstoff, den sie für ihr Geschäftsmodell brauchen. Und wir werden dafür aber nie bezahlt. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und ich verstehe nicht, warum sich nicht noch mehr Menschen drüber aufregen.
Warum hast du dein Licht besonders auf die feministische Perspektive geworfen?
Also feministisch ist natürlich immer so die Frage, was bedeutet dieses große Wort? Aber es gibt natürlich viele Strömungen. Aber für mich eint die Strömungen, dass sie halt eher auf die Strukturen schauen und nicht auf das Individuum. Und das ist so etwas, was mir wirklich, wirklich auf den Senkel geht, das Female Empowerment, also dass wir uns damit zufrieden geben, wenn wenige Frauen erfolgreich werden und weil die zum Beispiel auch von einem bestimmten System eben profitieren. Also, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin war, ist zwar schön, aber hat leider nichts für die Frauen in Deutschland so wirklich gebracht. Also es gibt immer noch viel zu wenige Frauen in der Politik. Oder dass Sheryl Sandberg mal weit oben bei Meta war im Konzern. Ich glaube, CEO war sie. Ist zwar auch schön für sie, aber das heißt nicht, dass es Frauen in Konzernen dadurch besser geht. Ja, also nur weil wenige Frauen an der Spitze sind und erfolgreich sind oder nur weil es zum Beispiel Influencerinnen gibt auf Social Media, die besonders erfolgreich sind, heißt das überhaupt nicht, dass für die meisten Menschen das in irgendeiner Weise sich irgendwas zum Positiven entwickelt. Und deswegen ist, glaube ich, es so wichtig, gerade im Hinblick auf Social Media, diese strukturelle Perspektive einzunehmen. Also nicht zu überlegen, ja, okay, es gibt doch super erfolgreiche Influencerinnen oder was kann ich machen, um total erfolgreich zu sein auf Social Media, sondern zum Beispiel der Aspekt der unbezahlten Arbeit. Wer ist denn eigentlich in der Machtposition und wer ist eben nicht in der Machtposition und was will die eine Gruppe von den anderen Menschen und welche Formen der Arbeit muss die andere Gruppe von Menschen zum Beispiel leisten? All das, diese strukturellen Themen, die finde ich total wichtig, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und vielleicht, um das noch ein bisschen anschaulicher zu machen, ich finde gerade die Parallele zur unbezahlten Care-Arbeit total wichtig. Also, weil die ganze Zeit hieß es ja, hey, wir Frauen, wir machen das doch aus Liebe und freiwillig und so und wir haben doch voll das Händchen für Kinder und deswegen können wir natürlich auch zu Hause bleiben und Kinder großziehen. Und erst als man aus einer feministischen Perspektive gesagt hat, aber hey, das ist Arbeit und im Grunde stützen wir damit das kapitalistische System und sorgen mit unserer unbezahlten Arbeit dafür, dass Männer in Ruhe sich ausruhen können von ihrer Lohnarbeit und abends die Füße hochlegen können, um dann am nächsten Tag wieder ausgeruht und wohlgenährt zur Arbeit zu gehen, während Frauen dann eben das nicht machen. Erst als man erkannt hat, dass das dieses System stützt, erst dann haben sich Diskurse und Debatten verändert. Und erst dann konnte man zum Beispiel sagen, hey, aber warum wird man eigentlich dafür nicht bezahlt? Und wie ist es denn eigentlich mit Altersarmut? Sie ist weiblich. Könnte das was mit der Care-Arbeit zu tun haben? Und könnte man die vielleicht gerechter aufteilen? Und man hat überhaupt über sowas wie den Gender Care Gap gesprochen. Also all diese Debatten, die wir jetzt kennen, die für uns so selbstverständlich sind, kamen dadurch zustande, dass irgendjemand gesagt hat, aber das ist doch Arbeit. Das ist doch, du machst es zwar, vielleicht macht es dir Spaß und du liebst dein Kind, aber das ist doch trotzdem Arbeit. So, das kann doch nicht angehen, dass wir dafür nicht bezahlt werden. Ich glaube, dass wir genau diesen Shift für Social Media brauchen. Also, wir müssen uns klar machen, es mag uns Spaß machen und wir können sogar davon profitieren und es mag auch zu unseren Stärken passen und alles, aber wir stützen damit ein bestimmtes System, ein Geschäftsmodell mit Daten, das wenige Milliardäre noch reicher und mächtiger macht. Und wir müssen halt eben gucken, dass wir das verändern, wenn wir die Konsequenzen, die Social Media zurzeit hat, nicht länger mittragen wollen.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da hast, nämlich weg von dieser individuellen Ebene hin zu dem ganzen System, zu der ganzen Systematik, die da dahinter steckt. Und also, um es jetzt auf die Spitze zu treiben, ja,
Okay, sehr gut.
wenn wir uns das Ganze anschauen, wir kreieren als selbstständige Frauen Content, der dann wohlgemerkt, und das ist ja auch Mechanik und so gebaut, nur wenige Stunden relevant bleibt. Wir verpulvern unser Wissen, unsere Kompetenz und so weiter, wenn wir jetzt das wirklich nur auf Social Media machen, um dieses System zu unterstützen, das dann in weiterer Folge Männer reicher macht. Und was ich ja auch sehe, ist, und das finde ich so spannend, dass du diese Parallele zur Care-Arbeit gezogen hast, dass gerade Frauen, die eben ohnehin sehr begrenzte Zeit haben für ihr Business, weil sie eben auch Care-Arbeit für Kinder haben, jetzt dann noch dieses ganze Thema, ich sollte ja auf Social Media posten, zusätzlich haben. Und das ist dann nämlich aufgrund der Stundenanzahl, weil so wie du sagst, ja, 2 Stunden pro Tag, das ist ja nichts, wenn man sagt, man möchte wirklich was Sinnvolles dort posten und man will auch interagieren, weil das ist ja wichtig, dass man nicht nur sein Zeug raushaut sozusagen. Diese 2 Stunden pro Tag aus meiner Sicht, ja, und das ist auch das, was ich immer wieder betone, die dir da genommen werden durch Social Media, die führen aber dazu, habe ich gerade letztens wieder darüber nachgedacht, dass so viele Menschen und vor allem eben Frauen mit Kindern und Care-Arbeit das Gefühl haben, wir haben keine Zeit mehr. Also die Zeitkomponente, die finde ich auch nochmal spannend, da drauf zu schauen, weil wenn du 2 Stunden pro Tag dafür verwendest und das 7 Tage pro Woche, die fehlen dir woanders. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum viele von uns so gestresst sind, das Gefühl haben, sie kriegen ihre Sachen nicht mehr auf die Reihe, weil ich weiß, dass 2 Stunden eher die untere Schwelle ist. Gerade für die Frauen hat das extrem arge Auswirkungen, ja.
Voll. Und ich habe gerade im August hatte ich das, war das der 5. Geburtstag quasi von meinem Ausstieg und da habe ich es einfach nur mal hochgerechnet. Das waren 3600 Stunden, wenn man 2 Stunden pro Tag auf Social Media ist, die ich quasi dadurch gewonnen habe, dass ich nicht mehr auf Social Media bin. Also es hört sich immer so wenig an, 2 Stunden hier, 1 Stunde da, 3 Stunden da. Aber wenn man es mal hochrechnet aufs Jahr, auf 3 Jahre, auf 5 Jahre, auf 10 Jahre. Es ist unfassbar viel Zeit. Und ich glaube, was das Ganze noch so ein bisschen erschlimmert, ist, dass es ja auch ganz häufig entweder Männer sind, die eine Frau haben, die ihnen den Rücken frei hält. Beispiel Gary Vee, dieser Social Media Papst, der immer sagt, hey, du musst hustlen, hustlen, hustlen. Aber auf dem Blog schreibt er dann, er könnte das alles nicht, wenn seine Frau sich nicht um seine Kinder kümmern würde.
Ja,
Ja, super.
großartig.
Oder halt eben Leute, die wirklich auch ein großes Team im Rücken haben, ja, die das nicht alleine machen, die da 1, 2, 3, 4 noch mehr Leute haben, die ihnen dabei helfen, die das Ganze so professionell machen, dass also vielleicht ist es so 100% ihr Job, vielleicht haben die dann eben halt auch ein Team. Und wenn wir das aber als Solo-Selbstständige hören und uns eben damit messen und damit vergleichen, wir verlangen einfach Unmenschliches von uns. Also jeder Mensch braucht Pausen und Feierabende und Zeiten, in denen
Voll.
nicht gearbeitet wird. Und wenn Social Media einfach jeden Bereich unseres Lebens kapert, wird das nicht lange gut gehen. Ich habe es an meinem eigenen Leib gemerkt und wie du sagst, ganz vielen Menschen geht es ähnlich.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, der mir auch vor einigen Tagen aufgefallen ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast kennst, Lanz und Brecht. Das ist ja ein riesengroßer Podcast, ja, der auch natürlich über die Medien und so weiter irrsinnig gepusht wird. Und das passt jetzt so perfekt dazu. Ich glaube, es war der Lanz, der das letzte Mal in der Podcast-Folge gemeint hat. Ja, und ich bin dann drauf gekommen, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account. Und ja, spannend, und da kommentieren die Leute und so weiter. Das heißt, da ist mir auch im Hintergrund auf unser Gespräch heute plötzlich so bewusst geworden, der Typ, der weiß, hat nicht einmal gewusst, dass er einen Social Media Account hat, weil er sich natürlich nicht damit beschäftigt, Content zu erstellen und nicht damit beschäftigt, diese hunderttausenden Kommentare zu beantworten. Ja, weil das ein riesengroßes Team im Hintergrund für ihn macht, damit er sich auf das konzentrieren kann, wo seine Fachkompetenz liegt, nämlich Gespräche zu führen und im Fernsehen da Interviews zu machen und so weiter. Und das hakt eben da ein, wo du jetzt gesagt hast, und wir verlangen von uns, die One-Woman-Shows sind, die meisten von uns, dass wir einen super Social Media Auftritt haben und dann noch ein Newsletter und ein Podcast und ich weiß nicht was alles, ja. Und vor allem eben diese Social Media Geschichte, die ja so viel Zeit frisst, mit links schaukeln. Und dann gibt es Männer, die sitzen mit einer mit einer Gelassenheit in ihrem eigenen Podcast und sagen, ja, ich bin jetzt gerade vor kurzem aufgekommen, wir haben auch einen Instagram-Account. Und ich mir gedacht, Wahnsinn, ja. Genau das ist es.
Ja, genau das ist es. Und das ist halt einfach nur so traurig, weil, ach ja, wir uns irgendwie das Leben so schwer machen dadurch, wenn wir uns so vergleichen. Ja.
Ja, weil wir so falsche Vergleiche auch machen,
Ja.
ja, die total unrealistisch sind, was natürlich auch dadurch geschuldet ist, dass eben immer wieder gesagt wird, wenn du dich nur genug anstrengst, wenn du nur die perfekte Strategie hast, wenn du nur diese oder jene Sache so oder so machst, dann wird es sicher funktionieren. Was ist dir in dem Zusammenhang noch wichtig? Also was gibt es noch für Aspekte, wo du sagst, wo wir stärker drauf schauen dürfen?
Also ich glaube, worüber wir noch gar nicht so viel geredet haben, sind einfach die verschiedenen Formen von unbezahlter Arbeit. Also was wir jetzt gerade die ganze Zeit besprochen haben, das war, ich nenne es im Buch Content-Arbeit. Also alles, was irgendwie mit Content zusammenhängt. Und das ist, glaube ich, das, was viele auch auf dem Schirm haben, wenn sie über Social Media reden. Im Buch unterscheide ich dann noch mehr verschiedene Formen von unbezahlter Arbeit. Und das erste ist zum Beispiel ästhetische Arbeit. Auch das ist, finde ich, etwas, was wir sehr häufig einfach so, ach naja, mache ich halt, ich schmink mich halt für eine Story, ich mache halt dies oder jenes, ich halte halt mein Wohnzimmer Instagrammable oder keine Ahnung. Also all diese Dinge, die wir machen, dass wir quasi unser Äußeres optimieren oder dass wir unser Zuhause optimieren. Das ist auch durch Social Media einfach, hat uns so viel Zeit genommen. Aber es geht ja noch weiter. Diese ästhetische Arbeit, die hat ja mittlerweile auch auf unser Essen übergegriffen. Ja, wir müssen jetzt auch unser Essen optimieren. Wir können nicht einfach nur irgendeine Pampe essen. Nö, es muss natürlich eine schöne Bowl sein mit irgendwas, damit ich das möglichst gut posten kann. Und wir müssen unsere Beziehungen ästhetisieren. Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diese Anträge, Verlobungsanträge bei Taylor Swift-Konzerten. Als kleiner Taylor Swift-Fan habe ich das damals mitgekriegt, dass die Leute halt zu ihren Konzerten mitgegangen sind und dann wurde das halt so krass inszeniert. Also man kann auch in der Beziehung nicht einfach nur privat sein, man muss jetzt irgendwie alles auf Social Media ästhetisieren. Mutterschaft wird ästhetisiert. Auch da, ich habe nicht einfach nur ein Kind, ich mache das Ganze immer schön für Instagram und auch die Kinder werden ja sehr, sehr häufig fotografiert und in Szene gesetzt und ich habe mir auch den ganzen Bereich diese Mama-Blogger und so angeguckt, die dann halt auch wirklich teilweise den Kindern sagen, so jetzt wein mal irgendwie in einem anderen Winkel in die Kamera und so. Also das ist schon krass. Diese ästhetische Arbeit ist für ganz viele Leute, die Social Media machen, einfach ein ganz, ganz großer Bereich geworden. Und das Zweite, vielleicht können wir das einfach ein bisschen schneller abhandeln, Emotionsarbeit, haben wir schon gesagt, so unangenehme Gefühle verarbeiten. Auch das, glaube ich, haben viele nicht auf dem Schirm. Wenn ich jetzt was lese, was mich belastet, ich muss doch damit irgendwie zurechtkommen. Also ich muss es doch irgendwie verarbeiten. Und das ist für ganz viele Leute mittlerweile einfach Alltag, ganz, ganz schlimme Dinge zu lesen. Vor allem als Frau, vor allem wenn ich aktivistisch tätig bin oder Politikerin bin, ist es für ganz viele Frauen mittlerweile super schwierig, sich in diesem Raum aufzuhalten auf Social Media.
Ja, das ist zum Beispiel bei mir tatsächlich so, dass ich komme damit nicht zurecht, dass ich mich nicht schützen kann.
Ja.
Sobald ich den Feed aufmache, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt irgendwelchen Nachrichtenaccounts oder so folge oder irgendwelchen anderen Accounts, die mich vielleicht irgendwie ja emotional herausfordern könnten. Es dauert wirklich, und das ist natürlich auch so gesteuert und der Algorithmus, es dauert keine 5 Minuten, dass ich irgendetwas sehe, was mich triggert oder emotional herausfordert. Und du hast keine Handhabe. Und das ist etwas, was für mich eine große Herausforderung ist. Deshalb bin ich so gut wie nicht mehr auf Social Media, weil es einfach diese emotionale Komponente, wenn du dann nämlich, und das ist nämlich das Spannende, wenn du beginnst, dich zu beobachten, merkst du, okay, ich war da jetzt 10 Minuten und die Stimmung kippt.
Ja.
Und ich meine, ganz ehrlich, wo kommen wir denn da hin, ja? Dass ich dann durch ein paar Fotos, Videos oder was auch immer, was ich sehe oder was jemand schreibt, mir meinen Tag versauen lassen, sicher nicht.
Ja, aber genau so sind eben, du hast es schon angesprochen, Algorithmen designt. Also ihr Ziel ist nicht, dass sie möglichst empathisch mit uns sind und uns das zeigen, was wir brauchen oder was uns gut tut. Ihr Ziel ist, uns möglichst eine emotionale Reaktion zu entlocken, damit wir idealerweise natürlich irgendwie interagieren mit diesem Content oder den teilen oder selbst irgendwas machen. Und das wissen ja die meisten jetzt inzwischen. Und die Content Creators, die erstellen auch immer mehr Content, der dem halt genauso Rechnung trägt. Also Stichwort Ragebait. Es gibt da die krassesten Dinge. Also Leute, die einfach zum Beispiel Rezeptvideos machen und absichtlich den Strunk von Erdbeeren nicht entfernen. Also ein kleines Detail, aber das ist ein Garant dafür, dass Leute in den Kommentaren sich drüber aufregen und sagen, Gott, du hast den Strunk nicht entfernt und so, das tust du jetzt in den Mixer, das geht doch nicht. Also solche Banalitäten gehören mittlerweile zur Social-Media-Strategie, weil sie genau wissen, dass sich Leute drüber aufregen. Oder was ich auch bei meiner Recherche gefunden habe, eine Content-Creatorin, die gezeichnet hat in ihren in Videos, die zeichnet absichtlich über die Linie, weil sie weiß, Leute regt das auf. Also sie macht das nicht, weil die das nicht besser kann. Sie macht das, weil sie weiß, dass die Leute sich drüber aufregen.
Ja, und wenn sie sich darüber aufregen, kommentieren sie. Und wenn sie
Genau.
kommentieren, wird das stärker ausgespielt und dann geht das
Mehr
Video viral.
Daten?
Genau.
Mehr Daten, mehr Geld. So, das ist quasi sehr perfide, was da im Hintergrund passiert. Und
Boah,
die
ja.
Frage ist, warum müssen wir uns dem aussetzen? Das ist doch Lebenszeit, das ist Energie von uns, das ist unsere Psyche. Warum machen wir das? Und ich glaube, also der erste Schritt ist halt, sich solcher Mechanismen einfach bewusst zu
Ja.
werden. Ja, also zu verstehen, warum das so passiert und wie das passiert. Und ich glaube, erst dann kann ich auch wirklich so eine informierte Entscheidung für mich treffen, ob ich mich an diesem Ort aufhalten will. Wenn ich immer nur den Versprechen der Social Media Coaches glaube oder gar der Plattformbetreiber, dann, also im Grunde machen die ja Werbung für ihr Unternehmen. Die würden ja nicht sagen, hey, Social Media bringt doch gar nichts. Das bringt dir nichts für deine Selbstständigkeit und für deine Sichtbarkeit, so ist es Zufall. Natürlich machen die das nicht. Wobei ich sagen muss, es gibt inzwischen die verrücktesten Statistiken, wie hoch Wahrscheinlichkeiten für etwas sind. Also zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, vom Blitz getroffen zu werden, als Linkshänder irgendwas anderes zu machen und sich zu verletzen oder sich zu verletzen, während man eine Jeanshose anzieht. Also es gibt wirklich für alles die verrücktesten Statistiken. Aber ich habe noch nie in meinem Leben die Wahrscheinlichkeit herausgefunden, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich mit einem Social-Media-Auftritt Kunden gewinne?
Ja.
Keine Ahnung. Haben die
Ja.
mir noch nie gesagt. Also gibt es einfach keine Daten dafür. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass ich, wenn ich irgendwas poste, dass das und das passiert? Keine Ahnung. Also wir machen einfach so viel, ohne zu wissen, dass es wirklich eine gute strategische Geschichte wäre für unser Business. Wir machen das einfach. Wir glauben diesen Versprechen. Und ich glaube, der erste Schritt ist halt einfach, so ein bisschen in das Bewusstsein zu bringen, dass es im Grunde einfach nur Werbung ist und Versprechen sind, die sie geben. Und das muss nicht unbedingt eine faktische Grundlage haben. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, warum die das machen, nämlich aus Profitgründen. Die profitieren davon, wenn wir das denken. Und dann können wir im zweiten Schritt überlegen, was vielleicht Alternativen sein könnten.
Ich glaube wirklich, dass das total wichtig ist, die Perspektive so darauf zu richten, das tut natürlich weh, dass wir Spielball dieses Systems sind, damit die Profit machen.
Voll.
Und da gibt es ja diesen Ausdruck, ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn du für ein Produkt nichts zahlen musst, bist du das Produkt. Und genauso ist es bei Social Media. Das wird auch oft immer als diese große Chance, ja, und das ist ja kostenlos und so weiter. Es ist eben nicht kostenlos. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes auf unsere Kosten, weil jemand anderer Profit draus macht.
Es gibt ja die Autorin Shoshana Zuboff, das ist eine Harvard-Professorin, und die sagt tatsächlich, wir sind nicht das Produkt, wir sind die Quellen des Rohstoffs. Also das Produkt, das sind die
Aua.
Daten. Ja, wir sind die Quellen des Rohstoffs. Das ist der Rohstoff, den sie brauchen. Sie brauchen immer Daten, und wir sind wie so die Arbeiter im Hintergrund. Wir stellen diesen Rohstoff her. Und das finde ich ist auch so ein ganz, ganz gutes Bild. Also es ist, glaube ich, noch ein bisschen komplexer als das. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes System.
Genau, ja, voll. Es bringt noch mehr Feinheit rein. Wir waren jetzt bei der Emotionsarbeit. Was gibt es noch für Arbeiten, die wir da kostenlos
Ja,
verrichten?
jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsarbeit, der Selbstoptimierung. Weil ich meine, Für jedes Problem wird eigentlich immer Frauen eingeredet, dass sie dran schuld sind und dass sie irgendwie an sich selbst arbeiten müssen, damit sie das Problem lösen. Das ist so die Lieblingsstrategie von der Gesellschaft. Das heißt, wenn wir zum Beispiel an Social Media leiden und sagen, das tut mir nicht gut, dann gibt es immer Leute, die sagen, Achtsamkeit, Digital Detox, mach doch das und das. Und ich will jetzt persönlich gar nichts zur Achtsamkeit sagen, aber ich finde, es ist halt eine individuelle Geschichte. Also jeder kann für sich entscheiden, wie gehe ich mit gewissen Situationen um oder welche Techniken tun mir zum Beispiel gut. Ja, man kann sich ja irgendwas rausnehmen, was einem gut tut. Aber das Problem mit Social Media, das kann Achtsamkeit nicht lösen, weil Achtsamkeit ist keine strukturelle Lösung, es ist einfach eine individuelle Lösung. Und wenn ich jetzt aber Achtsamkeitscoaches sehe, die sagen, jetzt mach doch das oder mach doch jenes oder komm jetzt in mein Retreat, das ist einfach nur eine Form von Selbstoptimierung, weil das wird das Problem nicht lösen, wenn ich jetzt die App mal deinstalliere oder wenn ich anfange zu meditiere. Sobald ich wieder auf Social Media bin, habe ich eigentlich meine Gewohnheiten. Aber Selbstoptimierung geht natürlich viel weiter. Also wir sehen auch diese ganzen Morgenroutinen auf Social Media, die kennst du bestimmt auch, dass man um 3:30 Uhr aufsteht oder gar nicht erst schlafen geht, keine Ahnung, und dann einfach so ein 7-Stunden-Programm absolviert und alles Mögliche da macht und das immer schön dokumentiert. Das sind ja auch unmenschliche Maßstäbe und Erwartungshaltungen an Frauen. Also auch hier, wenn Frauen mehr Care-Arbeit leisten und dafür verantwortlich sind, dass sie zum Beispiel auch die Kinder versorgen, wenn sie nachts aufwachen, ja, dann sollen sie dann auch noch morgens um 4 aufstehen und meditieren oder was. Also es ist einfach krass und Selbstoptimierung ist wirklich perfide und ich glaube, das sollte auch so jede Frau für sich so einen Bullshit-Filter entwickeln, dass sobald sie merkt, hey, da muss ich wieder an meinem Verhalten arbeiten, nö, da will mir irgendjemand einreden, dass ich wieder die Ursache dafür bin oder dass ich schuld bin. Also du hast es auch schon gesagt, naja, wenn ich nicht erfolgreich bin auf Instagram, dann liegt es auch an mir, dann poste ich zu wenig, dann mache ich irgendwas wieder falsch und dem müssen wir einfach ankommen. Und die letzte Form der Arbeit ist wieder so ein bisschen an das Thema Care-Arbeit angelehnt. Das ist der Mental Load. Auch das ist, glaube ich, etwas, was wir vergessen, dass sogar wenn wir nicht auf Social Media sind, dass wir trotzdem an Social Media denken. Also, dass wir irgendwas Schönes unternehmen und uns dann fragen, ach, kann ich davon mal eine Story machen? Oder dass wir in Urlaub fahren und dann den Sonnenuntergang fotografieren und hochladen. Also, was soll das? Und auch hier, das ist wie bei Mental Load, bei der Care-Arbeit. Wir haben einfach eine Liste an Aufgaben in unserem Kopf permanent, die wir durchgehen, was wir alles in puncto Social Media noch zu tun haben. Und auch das ist ja belastend. Allein das schon kann ja zu diesem Posting-Burnout führen, wie du das genannt hast. Genau. Also, diese Formen unbezahlter Arbeit, die, so hoffe ich, bringen zumindest ein bisschen System rein in das, was wir auf Social Media machen.
Ja, das ist wirklich, du hast das sehr, sehr gut aufgefächert, ja, und das ist auch spannend, weil man sich natürlich oder so ist es mir zumindest gegangen, bei vielen Dingen auch ertappt fühlt, ja. Zu dieser Selbstoptimierung möchte ich noch ergänzen, das ist wirklich, also das mit diesen Morgen- und Abendroutinen, das regt mich so unglaublich auf, weil meine Teenie-Töchter natürlich auch über zum Beispiel YouTube Shorts oder wie auch immer, immer wieder mal mit sowas in Berührung kommen. Und es ist so wesentlich, da von Anfang an immer wieder bewusst zu machen, dass das, was da gezeigt wird, ja auch nicht mal stimmt. Ich liebe ja die Hannah Alonso, nennt sich die. Es ist eine Amerikanerin auf YouTube, die nimmt diese Influencer, die so Morgen- und Abendroutinen machen oder auch diese Mama-Blogger und so weiter, voll auseinander und die nimmt dann zum Beispiel so ein TikTok-Video oder ein YouTube-Short und zeigt, wie gefaked das alles ist, dass diese ganzen Routinen, die da aneinander geschnitten werden, in einem kurzen Video ja gar nicht an einem Tag entstanden sind. Aber dadurch, dass sie dann aneinandergereiht werden und dann schreibt man hin, ich bin um, weiß ich nicht, 3 Uhr aufgestanden, wird das suggeriert, dass das tatsächlich so gelebt wird. Das ist ja nochmal das Nächste, ja, also zum Thema Selbstoptimierung und so weiter. Das ist ja alles fake. Das ist ja, also so viel ist fake. Und zum Thema Mental Load, Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich war wirklich eben auch in dieser Phase, das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, wo ich diese 10.000 Follower knacken wollte, mit meiner Familie permanent auf der Suche nach dem schönsten Shot, der schönsten Story und so weiter. Und habe ja im letzten Jahr dann wirklich ein halbes Jahr überhaupt kein Social Media benutzt. Und es ist unfassbar, wie schnell das geht, dass das überhaupt kein Thema mehr ist, dass dieser Wunsch, das alles zu zeigen, das alles zu posten und zu teilen und so weiter, ich behaupte ja, dass das überhaupt nicht unserer Natur entspricht, ständig immer alles zu teilen und zu zeigen und so weiter. Das ist kein Thema mehr. Ich denke nicht mal dran, mein Handy rauszunehmen und irgendwas zu fotografieren, weil ich es später teilen kann. Ist ja völlig absurd, genauso wie du gesagt hast, ja. Also, es ist wirklich, ja.
Ja, es geht schnell, dass man sich an ein Leben ohne Social Media gewöhnt. Das kann ich nur bestätigen.
Ja,
Ja.
das denke ich mir, ja. Was ich dann auch noch reinbringen möchte als psychosoziale Beraterin, dass wir so viele Dinge durch Social Media erlernt haben, die, wenn man sich das näher ansieht und dann vor allem aus einer feministischen Perspektive ansieht, völlig absurd sind. Also wenn du einmal diesen Blick dafür hast, dann greifst du dir auf den Kopf und denkst dir, was machen wir da alle, ja? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Für die muss es ja noch ärger sein.
Ja, absolut, zu 100%. Es ist manchmal ein bisschen weird, wenn ich jetzt so an Social Media denke oder für das Buch habe ich ja tatsächlich noch quasi Beispiele gebraucht. Das heißt, ich hatte dann einen Recherche-Account angelegt und mir dann die Beispiele angeschaut und dachte ich mir so, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich da nicht mehr bin. Ich vermisse es überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Du hast jetzt das Buch angesprochen. Wo kriegt man denn das Buch? Überall im Buchhandel?
Man kann es im Buchhandel bestellen, man kann es bei allen Online-Buchläden bestellen, die man so kennt, oder eben direkt beim Verlag. Auf meiner Website findet man dann die wichtigsten Dings dazu.
Super. Magst du noch mal der Website sagen? Da kann man ja auch dann mit dir zusammenarbeiten, wenn man möchte, oder?
Genau, alexandrapolunien.com und dort findet man dann alles, was es gerade aktuell gibt.
Super. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du gerne sagen möchtest, zu den Hörerinnen?
Gute Frage. Ich glaube, es ist auch einfach sehr, sehr schön, ein Leben ohne Social Media zu leben. Und es ist einfach nur dieser kleine Moment, diese Angst, was passiert denn eigentlich ohne Social Media? Wenn man diesen kleinen Moment aushält, dann wartet auf der anderen Seite wirklich ein viel, viel, viel entspannteres Dasein. Auf jeden Fall.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Man kommt dann sehr schnell drauf, die Welt geht nicht unter und
Nee.
es passiert nichts. Genau. Ich danke dir von Herzen, dass du bei mir warst. Es war ein wundervolles Gespräch.
Das freut mich sehr gerne.
Ja, das war die Podcast-Folge mit Alexandra Polunin zum Thema Feminismus und Social Media. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas mitnehmen konntest, wenn du Aha-Erlebnisse hattest, wenn du das Gefühl hast, diese Podcast-Folge sollen noch viel mehr Frauen hören, dann bitte teil sie mit anderen, schick sie einfach weiter und hinterlass uns einen Kommentar auf Spotify und gerne auch eine Bewertung.